Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vielen Dank euch. Guten Morgen. Letzte Predigt in der Daniel-Reihe. Und heute geht es um nichts Geringeres als um unsere Zukunft. Okay, die Kids, die dürfen natürlich rausgehen, ne? Genau. Das wurde vergessen anzusagen. Unten gibt's Kids Go, nur nicht für die Minis. Das ist natürlich richtig. Okay, also heute geht es um das Thema Zukunft und ich habe gedacht, boah, das Thema Zukunft, das ist ja mal eine echte Nummer. Ne, so, es geht nämlich heute einmal um deine persönliche Zukunft, dann geht es um die Zukunft unserer Gemeinde oder der Kirche im Allgemeinen und dann geht es noch um die Zukunft der ganzen Welt. So, Zukunft eben, also mehr geht eigentlich gar nicht, über was man sich so unterhalten kann. Und das Ganze wollen wir anhand des Buches Daniel betrachten. Über zwei Kapitel wollen wir reden, die wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben. Und das ist schon echt schwere Lektüre. Ich fordere euch so ein bisschen heraus, ein bisschen Theologie. Und ich möchte aber zunächst nochmal unseren Grundansatz als Gemeinde verdeutlichen, weil das ist ja eine ganz gewagte Aussage, dass wir Christen sagen, naja, anhand der Bibel, kannst du mir die mal eben reichen, die Gott uns Menschen gegeben hat, anhand davon lässt sich die Zukunft vorhersagen. Da können wir Schlüssel ziehen. Wie kommen wir denn überhaupt auf sowas? Und damit du das nachvollziehen kannst, warum wir darauf kommen, eine kurze Hinführung. Wir glauben, dass Gott, der lebendige Gott, der Vater von Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist geschickt hat, dass der die Welt erschaffen hat und dass dieser Gott einen Plan, eine Geschichte mit dieser Welt hat, dass Gott das nicht unziellos steuert, sondern ziellos. Und dieser Gott möchte Kontakt zu seinen Geschöpfen haben, zu den Menschen, die die Krone der Schöpfung bilden. Und Gott hat, um mit diesen Menschen zu kommunizieren, um ihnen seine Absichten mitzuteilen, tatsächlich ein Buch schreiben lassen von Menschen über Jahrhunderte. Und das wurde irgendwann mal zusammengeschrieben, ein Buch aus 66 Einzelbüchern. Und das ist die Bibel. Dort teilt Gott mit, wie gutes Leben funktioniert, wie die Weltgeschichte abläuft und vor allen Dingen teilt er mit, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und weil wir das glauben, und da merkt man schon, das muss man glauben, das kann man nicht so beweisen, sondern das ist eine religiöse Frage, glauben wir, dass Gott auch was über die Zukunft sagen kann. Wir glauben tatsächlich, dass die Bibel ganz wichtige Fragen, die sich jeder Mensch stellt, beantwortet. Da sehen wir mal auf der ersten Folie, ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht. Woher kommen wir? Wo fängt das Leben an? Wohin gehen wir natürlich, hängt damit zusammen. Was ist der Sinn unseres Lebens? Was sollen wir hier? Wie sollen wir denn leben? Wie geht es nach dem Tod weiter? Wie geht es mit dieser Welt insgesamt weiter? Verpufft die mal oder kommt eine neue Eiszeit oder was weiß ich und dann sind wir alle erfroren. Wie geht's weiter? Was sagt die Bibel dazu? Und wir glauben, die Antworten daran, die suchen wir nicht irgendwo, sondern wir suchen die als Gemeinde in der Bibel. Jetzt ist es so, dass nicht jedes Buch der Bibel jede dieser Fragen beantwortet. Aber das Buch Daniel beantwortet Zukunftsfragen. Zum Beispiel, wie geht es nach dem Tod weiter und wie geht es mit dieser Welt weiter? Darauf gibt das Buch Daniel eine Antwort. Und wenn ihr zugehört habt in den letzten 5 Predigten, wie sollen wir leben in einer verrückten Zeit? Ja, darauf gibt Daniel auch eine Antwort, nämlich indem es uns Vorbilder vor Augen stellt. Das waren die letzten 5 Predigten. Heute die Zukunftspredigt zum Buch, wie geht es nach dem Tod weiter, wie geht es mit dieser Welt weiter. Und deswegen zählt man das Buch Daniel auch zur apokalyptischen Literatur. Apokalypse habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Gab es mal so einen Kriegsfilm, Apokalypse Now, ja, den durfte ich nicht gucken. Das war so richtig brutal. Silvester Stallone oder wer spielt damit, oder? Ne? Okay, auf jeden Fall. Ja, ganz schlimm. Also daher kennt man das, ja. Und bei Apokalypse, da merkt man schon, da stellt man sich mal Weltuntergang vor, ganz schlimm und so weiter. Wir kennen da noch die Apokalypse des Johannes, wird aber meistens die Offenbarung des Johannes genannt. Und da merken wir schon, Apokalypse ist eigentlich gar nichts Schlimmes, sondern hat was mit Offenbarung zu tun, mit Enthüllung. Das ist nämlich das, was das Wort bedeutet, Apokalypse, enthüllen. Das heißt, das Buch Daniel enthüllt etwas, was verhüllt war. Es nimmt den Schleier von etwas weg, damit wir klarer sehen, ah, so sieht's aus. Gott offenbart seinen Plan. Darum geht es bei der ganzen apokalyptischen Literatur, auch bei der Offenbarung. Daniel enthüllt Gottes Plan mit unserer Welt, damit wir ihn nachvollziehen können, damit wir ihn kennen, damit wir darauf reagieren können. Jetzt ist es aber nicht so, dass es da um jedes kleinste Details geht und um Spekulationen, sondern es sind so die groben Linien. Und immer dann, wenn man denkt, boah, man muss jetzt so das jetzt mit seiner Tageszeitung oder mit dem aktuellen Berichten im Internet synchronisieren, dann wird's schräg. Darum geht's gar nicht, sondern es geht so um die großen Linien der Welt. Und die Frage ist ja, was können wir denn damit anfangen? Was kannst du damit anfangen mit so einer Predigt über die Zukunft? Und habe ich gedacht, ja, warum predigen wir darüber? Weil, und habe ich eine Antwort gefunden, und das wünsche ich mir für die Predigt. Du kannst das Ganze in dein Heute übertragen. Wenn du die Zukunft kennst und zukunftsausgerichtet lebst, kannst du heute, jetzt leben. Du kannst heute, jetzt handeln, weil du die Zukunft kennst. Das kennen wir von der Rente. Weil, obwohl wir uns da ja nur auf eine Prognose verlassen, ne? Sparen wir. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Das Geld kann ich heute nicht ausgeben, sondern das geht irgendwo hin. Ja? Da kennen wir das her. Und so ist das damit auch, wenn wir die Zukunft kennen, Gottes Absichten mit dieser Welt, dann können wir heute, jetzt leben, konsequent Schlüsse daraus ziehen. Wir können uns einmal für Gott entscheiden, wenn wir das noch nicht getan haben, weil wir überlegen, stimmt das mit Gott? Und wir können als diejenigen, die Jesus nachfolgen, hoffnungsvoll nachfolgen, voll Freude nachfolgen, richtig nachfolgen, positiv sein, weil wir Gottes Zukunftsabsicht kennen. Und das wäre mein Wunsch für heute Morgen. Und vielleicht schon mal vorneweg, so als Appetizer. Ich habe nämlich so die wichtigste Information für heute ist eigentlich, dass Gott unsere Zukunft rosig sieht. Rosige Zukunftsaussichten. Einer der besten Visionstexte in der Bibel steht in Offenbarung 21, Vers 1. Und da sagt Gott, was am Ende der Zeit sein wird. Und er sagt über Johannes, der das quasi wieder enthüllt, der eine Offenbarung weitergibt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie ein Braut für ihren Bräutigam. Das Bild einer Hochzeit, einer Party, einer Feier, einer fröhlichen Feier vom Ende der Welt. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist Gottes Vision für die Zukunft, vielleicht nochmal in einfache Sprache. Ja, Gottes Zukunft in einfach, rosig, keine Tränen, kein Tod, keine Trauer, keine Klage, keine Quälerei mehr. Ja, kein Absturz von Windows mehr, ja, weil der Computer irgendeinen blöden Bug hat, ne, kein blödes Unkraut mehr im Garten, keine Schmerzen mehr, wenn ich morgens aufstehe, weil ich mir mein Rücken wehtut. Ne? Und ja, und auch kein Tod mehr, keine Trauer mehr, weil keiner mehr stirbt. Das ist Gottes Zukunftsperspektive und das finde ich super und das sieht rosig aus. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist ein Bild von Frieden, Freuden, Friede, Freude und was fehlt noch? Der Eierkuchen. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen und vielleicht gibt's ja im Himmel auch Eierkuchen. Ich hoffe doch, ja. Lieberhäuser Eierkuchen. Kennt ihr? Landgasthof Reinhold, wahlweise mit Speck oder mit Preiselbeeren. Himmlisch. Ja? Und davon gehe ich aus, dass Gott es gut mit uns meint und uns Lieberhäuser Eierkuchen serviert, falls wir die mögen. Ja, weil wir eine rosige Zukunft vor uns haben. Und das lässt mich heute, jetzt leben. Ja, ich kann tatsächlich als Christ nach Lieberhausen in den Landgasthof Reinhold gehen, den Eierkuchen essen und den genießen und als Geschenk Gottes betrachten. weil das ja quasi eine himmlische Vorfreude ist für das, was Gott sich ursprünglich gedacht hat für seine Geschöpfe und sich später wieder denkt. Cooles Essen. Geschenk Gottes. Aber, das darf man in dem Zusammenhang nicht verschweigen, Gott sieht die Zukunft rosig, aber er gibt auch eine Warnung, weil es besteht tatsächlich die Möglichkeit, an dieser rosigen Zukunft vorbeizufahren. Es ist leider so. Und das kennen wir ja auch. Beispiel Rente wieder, ne? Wenn du dir denkst, oh, klappt schon, ne? Und dann mit 65 hast du dann vielleicht nichts, außer das, was der Staat dir zahlt, nicht schlecht. Also, und so ähnlich ist das auch. Am Ende dieser Vision wird's nochmal gut. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir enthalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Und jetzt kommt die Warnung. Und die muss man fairerweise mitliefern. Aber die Feiglinge und Treulosen, die abgefallenen Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See von brennenden Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Also es gibt auch eine düstere Zukunftsprognose. Und das Gute ist ja, dass Gott auch diese Warnung für das Heute ausspricht, damit wir eine gute Zukunft erleben, damit wir uns korrigieren können. Und das ist natürlich eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Und das Gute ist auch, dass Gott da Lösung für hat. Er hat Jesus geschickt, der für unsere Feigheit, der für unsere Untreue, der für unseren Mord, für unseren Ehebruch, für uns gestorben ist. Aber wir müssen ihn annehmen. Und das ist eine Frage, die du dir auch heute Morgen stellen musst. Wie sieht der Weg bis dahin aus? Wird das ein leichter Weg? Wird das ein harter Weg? Und darüber gibt uns jetzt das Buch Daniel Auskunft und da gehen wir jetzt mal rein. Das Buch Daniel ist ja ziemlich einfach aufgebaut. Sechs Kapitel, die ersten sechs Kapitel ist die Daniel-Geschichte. Die haben wir die letzten Wochen durchgepredigt und die Kapitel 7 bis 12, also die nächsten sechs, sind die sogenannten Daniel-Gesichte, also die Daniel-Visionen. Sechs Kapitel Geschichte, sechs Kapitel Visionen. Jetzt gibt's wie überall Ausnahmen. Und zwar in den ersten sechs Kapiteln enthält Kapitel 2 auch eine Vision. Allerdings in eine Geschichte verpackt. Und zwar geht es da um das Standbild von Nebukadnezar. Gucken wir uns gleich an. Und in Kapitel 7 bis 12, wo die Visionen stehen, gibt es auch eine Ausnahme, nämlich Kapitel 9, das Gebet von Daniel. Das hatten wir letzten Sonntag. So kann man sich ungefähr den Aufbau merken. Und wenn wir uns mal die Visionen angucken wollen in Kapitel, in Daniel, dann sehen wir, der hatte eine ganze Menge. Insgesamt 5 Stück. Die Vision vom Standbild aus verschiedenen Materialien, das Gesicht von den 4 Tieren und den Menschensohn, das Gesicht vom Widder und vom Ziegenbock, das Gesicht von den 70 Wochen für Israel und 10 bis 12 eine Vision, das Gesicht von den Feinden Israels und dem Endkampf. Die gucken wir uns heute Morgen nicht alle an. Das geht nicht, aber wir gucken uns 2 und 7 an. Diese beiden Kapitel, die beziehen sich nämlich aufeinander und die beziehen sich auch auf die Offenbarung des Johannes. Man kann sagen, Kapitel 2 ist so ein grober Übersicht über die Weltgeschichte und Kapitel 7 zoomt jetzt quasi auf das letzte Reich dieser Weltgeschichte drauf. Ich habe das mal versucht grafisch darzustellen. In Daniel 2 geht es um Weltreiche, die sind aus Gold, Silber, Bronze, Eisen und das 5. Weltreich, gucken wir uns gleich genauer an, ist aus Ton und Erz. Und Daniel 7 zoomt jetzt in das 5. Weltreich hinein. Da ist dann von Tieren die Rede und beschreibt, was in diesem letzten Weltreich passiert. Am Ende der Zeit. Und das Ganze gibt uns einen Geschichtsüberblick von 600 vor Christus bis heute. Beziehungsweise bis in die Zukunft, bis Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Gott offenbart uns tatsächlich im Buch Daniel die Geschichte der Welt, die Zukunft der Menschheit, die Geschichte der Völker. Und das fängt in Kapitel 2 an. Nebukadnezar hat einen Traum und er wacht auf und ist völlig fertig und versteht nicht, was dieser Traum ihm sagen soll und denkt, Mensch, ich brauche eine Traumdeutung. Ja, das war damals so üblich, hast schlecht geträumt, hast einen Traumdeuter geholt. Als König erst recht. Und dann denkt er sich, ja, da kann mir jetzt ja jeder einen erzählen. Ne, wenn ich denen jetzt meinen Traum erzähle und dann faseln die da irgendwas und dann weiß ich nicht, ob es stimmt. Ne. Ich möchte einen Traumdeuter haben, der mir vorher sagt, was ich geträumt habe. Der hat da quasi so eine Art Controlling eingeführt, so eine Qualitätskontrolle. Ne. Traumdeutung kann jeder. Ne? Aber sagen, was ich geträumt hat, das kann nicht jeder. Und wie das dann so ist, die ganzen Jungs laufen da auf, die ganzen Berater und packen das nicht. Ja, und sagen, hör mal, König, ist einfach zu schwer. Was du geträumt hast, wissen wir nicht. Ja, und dann sagt der einer, hör mal, da gibt's doch Daniel, ne? Also das übliche Muster dieser Texte, ne? Und der war ja da gerade am Kapitel 1, die Geschichte mit dem Essen, ne? Der stieg da gerade auf, so als Rising Star, und er kommt dann vorbei und Daniel sagt, ich kann das auch nicht, ne? Aber Gott kann Träume deuten. Und ich sage dir jetzt, und dann hat er eine Gebetsaktion mit seinen Freunden gemacht und so, und Gott offenbart ihm tatsächlich den Traum und die Bedeutung des Traums. Und er sagt, du, Nebukadnezar, du hast von einem Standbild geträumt. Und dieses Standbild war aus verschiedenen Materialien. Das Kopf, den du repräsentierst, war aus Gold. Ganz edles Material. Und dann wird das Silber und dann wird das Bronze und dann wird das Eisen. Und die Füße, die waren aus so einem Tonerzgemisch. Ja, also so eine ganz komische Substanz, und Tonerz weiß man schon, hey, wie soll das halten? Und das ganze Bild war, da steht so ein riesen Standbild mit einem goldenen Kopf, ne, und das droht einzustürzen, weil das Fundament nicht stimmt. Und dann kommt ein Stein angerollt, kracht vor die Füße, Standbild fällt um. Ja, ist klar, dass ihn das erschreckt hat. Und jetzt legt ihm Daniel das aus. Gehen wir da mal ins Detail. Denn Daniel deutet diesen Traum als Geschichte Gottes mit dieser Welt. Er sagt, die verschiedenen Substanzen, die repräsentieren verschiedene Weltreiche, ohne dass er die damals benennt, außer das erste, nämlich das Babylonische Reich. Das andere können wir erst im Rückblick erkennen, mit Abstand, mit Hilfe des Neuen Testamentes. Und da sind sich die Ausleger einig, die sagen, das muss man so ungefähr sehen. Das Haupt aus Gold, das ist das Babylonische Reich, also Nebukadnezar, der als erster Herrscher repräsentativ für alle folgenden Weltreiche von Gott jetzt eine Ansage bekommt und sagt, es kommt noch ein größeres Reich. Dann Brustarme aus Silber, das Medo-Persische Reich, diesen Wechsel finden wir noch im Buch Daniel, gewogen und zu leicht befunden, ne? Dann kommen die Perser, Daniel in der Löwengrube, später unter Darius, ja. Dann Bauchschenkel aus Bronze, sagt man, ist das griechische Reich unter Alexander den Großen und seinen Nachfolgern. Die Beine aus Eisen, zweigeteilt quasi das römische Reich. Und danach wird's kompliziert, das kann man dann nicht mehr so ganz deuten. Füße, Zehen aus Eisen, Ton, eventuell Zehen, Symbolik, Nachfolgestaaten von Rom bis heute. Also vom Ende des römischen Reiches bis heute, also die Zeit, in der wir jetzt leben. Und der Stein, das ist Gottes Reich, das kommt. Das kommt einmal beim ersten Kommen von Jesus, weil er richtet das Reich Gottes aus. Und es kommt beim zweiten Kommen, da bricht es durch und erschüttert die ganze Politik der Menschen, durchbricht alle menschlichen Reiche. Und Nebukadnezar ist der erste weltliche Herrscher, auch der größte bis dahin, der das erfährt und von Gott hier eine Ansage bekommt und sagt, die menschlichen Reiche werden untergehen. Das Reich Gottes wird am Ende siegen. Und das gipfelt dann in Daniel 2, Vers 44, ne, zur Zeit dieser beiden Königreiche, also der Füße, wird der Gott des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Kein anderes Volk wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses Reich ablösen. Das Königreich Gottes beseitigt alle anderen Reiche, aber es selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Jesus Christus ist dieser Stein des Anstoßes. Der rollt sozusagen in die Welt rein und richtet sein Reich auf und erschüttert damit die politischen Reiche in ihren Grundfesten. Es entsteht in dieser Welt, innerhalb aller Politik, ein neues Reich. Menschen aus allen Völkern, unter jeder politischen Herrschaft, mit jeder Hautfarbe, mit jeder Nation, auch mit jeder unterschiedlichen Sprache, gehören plötzlich zum Reich Gottes und beten den Gott des Himmels an. Weltumspannend, völlig egal, ob unter Druck oder in Freiheit, das Reich Gottes geht da drüber. Aber es kommt erst. So richtig zum Einsturz der Weltreiche bringt Gott das Reich erst, die Reiche erst, wenn das Reich Gottes durchbricht, bei seinem zweiten Kommen. Also das Reich Gottes kommt, aber es ist noch nicht durchgebrochen. Wir warten sehnlich darauf, dass Gott die korrupten Reiche dieser Welt zerstört bei seinem zweiten Kommen, die politischen Systeme. Mit diesem Ansatz zur Auslegung, den müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen, ja, könnt ihr ja zu Hause mal nachprüfen, springe ich jetzt ins Kapitel 7 und Daniel gibt nochmal einen Überblick auf das letzte Reich, auf das Reich, was seinen Untergang erlebt. Gönnen wir uns einen kurzen Überblick über Kapitel 7, die Geschichte der Weltreiche nochmal, in Form diesmal von Tieren, nicht von einer Statue, die Geschichte des vierten Reiches, das vierte Tier, ein antigöttliches Reich, neutestamentlich würde man sagen ein antichristliches Reich, der Menschensohn, da merken wir schon, Moment, das kennen wir von Jesus Christus, der sich als Menschensohn bezeichnet. Jesus Christus wird circa 80 Mal in den Evangelien als der Menschensohn bezeichnet, der da angekündigt wird, bezieht sich quasi Daniel drauf. Das umfassende Gericht über das vierte Reich und dann das ewige Gottesreich, also das Reich Gottes, was kommt. Der Menschensohn in Kapitel 7, die zentrale Figur, die alles überstrahlt. Danach, Kapitel 7, 13 bis 14, danach, also nach dem letzten Reich, sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten, gemeint ist Gott, geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Die Ankündigung von Jesus Christus, der das Reich Gottes aufrichtet und dem alle Menschen aus allen Rassen nachfolgen. Er ist der Menschensohn. Er bezeichnet sich selber so. Und das Interessante ist ja, dass das in einer Situation geschrieben wurde, als das irdische Volk Gottes, nämlich Israel, am Ende war. Die standen ja kurz vor der Auflösung. In dieser Situation hinein gibt Gott diesen hoffnungsvollen Ausblick. Bevor das aber passiert, stellt uns Daniel vier Tiere vor, vier Reiche, die repräsentieren wieder Völker, aber das vierte Reich ist das brutalste Reich. Und Daniel schreibt über das vierte Reich Folgendes. Und zwar nicht über das Reich, sondern über den König dieses Reiches, den Herrscher dieses Reiches. Er wird verächtlich über Gott, den Höchsten, reden und das heilige Volk des höchsten Gottes unterdrücken. Er wird versuchen, das Gesetz Gottes und die heiligen Feste abzuschaffen. Ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr wird das Volk Gottes in seine Gewalt gegeben. Da wird also einmal ein Herrscher auftreten am Ende der Zeit, der das Reich Gottes so richtig in die Ecke drängt. Der wird es fast aufreiben, sieht fast so aus, als wenn es verlieren würde. Und die Bibel bezeichnet diesen Menschen im Neuen Testament als den Antichristen, beziehungsweise in der Theologie wird er so bezeichnet. Gemeint ist also, dass dieser Herrscher, der am Ende der Zeit auftritt, Gottes Kinder fertig macht. Druck, Terror, Verführung. Es sieht fast so aus, als wenn es untergehen würde. Und diese Beschreibung aus Daniel, die stimmt jetzt mit den neutestamentlichen Beschreibungen zur letzten Zeit überein. Wenn wir zum Beispiel in die Offenbarung gehen, dann sehen wir ganz klare Parallelen zwischen Daniel 7 und Offenbarung 13, wo das die letzte Zeit angekündigt wird, wo der weltumspannende Antichrist besprochen wird, der auch Hörner hat und so weiter. Ja, die beiden Kapitel korrespondieren, Altes Testament, Neues Testament, ist ja auch logisch. Und wir alle wissen, es kommt der letzte Antichrist, oder zumindest sagt es die Bibel, aber vorher gibt es auch noch kleinere Antichristen, sozusagen regionale Antichristen, ne, die schon mal so antichristlich auftreten. So ein Hitler zum Beispiel, war noch nicht der Weltumspannende, aber hier in der Gegend schon. Ja, oder der Herrscher von Nordkorea. Das sind noch nicht die Letzten, aber das sind schon mal so Vorschattungen. Und ganz deutlich wird das dann, wenn wir zum Beispiel Paulus zu Rate ziehen, der ja an die Gemeinde in Thessalonich, also auch an uns heute, Folgendes schreibt. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er schreibt, er, der Feind Gottes, der Antichrist, der wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Die geheimnisvolle Macht der Auflehnung ist zwar schon am Werk, doch der, der sie bisher noch zurückhält, muss sie erst den Weg freigeben. Dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Also der Feind Gottes ist tatsächlich noch nicht offen hervorgetreten. Da hält ihn noch was zurück, irgendwas Göttliches hält ihn noch zurück. Aber wenn er Gott dieses Zurückhalten wegnimmt, kommt der letzte große Herrscher. Hört sich gefährlich an, aber cool ist, was danach kommt. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Und es ist kurz, ja, eine halbe Zeit, wie er regieren wird. Das ist schon interessant, welche Auskunft uns die Bibel gibt. Am Ende der Welt, weltumfassend und vorher schon hier und da regional, der sogenannte Antichrist, der kommen wird. Aber er wird vernichtet werden durch das bloße Erscheinen von Jesus Christus. Es ist eine ganz kurze Zeit, die er regieren wird. Abgesehen davon, dass man das so auslegen kann, hat dieser Text jetzt Anlass für unzählige theologische Spekulationen gegeben. Vor 40 Jahren tobte quasi in der Christenheit eine Riesendiskussion, wie man das jetzt auslegen kann, weil die große Frage war, erlebt das Gottes Kirche oder holt Gott die vorher da raus aus dieser miesen antichristlichen Zeit? Mutet Gott seiner Kirche das zu oder holt er die raus? Entrückung, Thessalonicher Brief, Vorentrückung, erleben wir diese Trübsal oder nicht? Und die meisten westlichen Christen, ja, die ja gerne hätten, dass Gott sie mit einer Tüte Popcorn und einer Cola aus dem Marvel-Film aus dem Kino entrückt, ne, sind Fans dieser Vorentrückungstheologie. Ja, Leute, die theologisch sauber arbeiten, nein, kann man so nicht sagen, sondern, aber wenn man, aus meiner Sicht, spricht da nicht viel für, ja, sondern wir müssen da durch, und wenn du Christen in Nordkorea fragst oder andere Leute, die sagen dir, wir leben schon in dieser Zeit. Ne? Und dann wird weiter spekuliert. Und dann zum Beispiel, wann fängt jetzt das tausendjährige Reich an? Danach oder davor und so weiter. Könnte man jetzt alles vertiefen, würden wir Tage für brauchen. Und ich habe gedacht, ist doch egal, das wissen wir nicht genau. Das will alles gar nicht so genau hier gesagt werden. Außerdem erleben wir das ja sowieso. Ne? Und vielleicht sind wir überrascht, dass wir jetzt doch in der Zeit stecken. Vielleicht haben wir Glück und der Marvel-Film läuft gerade und wir werden entrückt. Kriegen wir ja da mit. Brauchen wir ja jetzt gar nicht, uns so einen Kopf drüber zu machen. Und brauchen das nicht näher vertiefen. Wichtig ist doch, dass diese Zeit des Antichristen kurz ist und dass am Ende das eintritt, was Daniel dann in Kapitel 7 sagt, dass Gott den Antigott richtet. Vers 26, nachdem er angefangen hat, dann aber tritt das himmlische Gericht zusammen und nimmt ihm seine Macht. Er wird endgültig vernichtet. Darauf wird der höchste Gott die Herrschaft über die Völker der ganzen Erde seinem heiligen Volk übertragen. Dessen Reich soll alle anderen Reiche ablösen und ihre Macht und Größe in sich vereinen. Gott aber behält die Herrschaft in alle Ewigkeit. Alle Mächtigen der Erde werden ihm dienen und gehorchen müssen. Und dann lesen wir, dass Daniel völlig fertig war. Vers 28 schien sein, da war fertig nach der Vision. Kann man auch verstehen. Ne, voll die Ankündigung. Aber nochmal, Daniel kündigt das einem Volk an, was kurz vor der Auslösung sich befand, um es zu ermutigen und sagen, ey, macht euch nicht so einen Stress, auch eure Zukunft wird rosig. Gott wird alles erneuern. Und jetzt sind wir plötzlich hier bei Offenbarung 21. Das ist Offenbarung 21. Das Reich Gottes bricht durch. Total, endgültig, das ist die Vision. Kein Tod, keine Trauer, keine Tränen. Faktisch wird hier der Sieg des Menschensohnes beschrieben. Und das finde ich das Interessante an Daniel, an diesem zweiten Teil des Buches. Es offenbart uns das Kommen seines Reiches. Gottes Reich kommt. Und jetzt möchte ich nochmal praktisch werden nach dieser ganzen Theologie. Was macht das jetzt mit uns? Was hat das für heute für eine Bedeutung? Wir wissen, und Jesus sagt das, dass Gottes Reich klein anfängt und ein großer Baum wird. Und wir erleben das immer wieder im Reich Gottes. Bäume wachsen nach, dann werden Bäume wieder gefällt und dann der Same streut sich aus. Gottes Reich wächst wieder im Laufe der Kirchengeschichte. Immer wieder. Und am Ende ist es groß und stark. Und auf diesen großen, starken Durchbruch warten wir. Gleichzeitig wissen wir, dass das Unkraut und der Weizen, dieses Gleichnis erzählt Jesus, zusammen aufwächst. Ja, es gibt keine heile Welt, sondern Weizen und Unkraut wachsen zusammen auf. Und erst am Ende wird Unkraut und Weizen getrennt. Und manchmal, je nach Jahreszeit, ist es so, dass das Unkraut fast den Weizen droht zu überwuchern. Und manchmal hat das Unkraut schlechte Karten, weil es kalt oder sowas. Oder wir waren mal gerade wieder da und haben das beschnitten oder so. Aber wir leben in diesem Dualismus, hätte ich beinahe gesagt. Und wir wissen, dass Gottes Reich mit dem Kommen von Jesus angefangen hat, aber noch kommt. Deswegen beten wir ja, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie das jetzt im Himmel schon ist, so doch bitte hier auch auf der Erde. Wie das einmal in Offenbarung 21 sein würde, wünschen wir uns das heute schon. Dass das Gesetz deines Reich regiert, wissen aber, es ist noch eine Bitte. Es ist noch eine Bitte, es ist noch nicht überall so. Das Reich Gottes kommt und das Reich Gottes wird bedroht. Am Ende wird es stark bedroht und dann bricht es ganz stark durch und wird endgültig aufgerichtet. Und das kannst du jetzt auf dein persönliches Leben übertragen. Du bist auch erst ganz klein, ein Senfkorn, ja, oder eine Eizelle, ne? So klein und jetzt bist du plötzlich groß, ne? Und du erlebst aber auch das Unkraut in deinem Leben, ja? Auf einmal hast du Rückenschmerzen, auf einmal, weiß ich nicht, hast du andere Probleme und dann merkst du auch, wie du alt wirst, wie du ein alter Baum wirst. Am Ende drohst du zu verlieren, du drohst zu verfallen und dann brichst du durch ins ewige Leben. Also die Parallele des Reiches Gottes erleben wir in dieser Zeit in unserem eigenen Leben. Was machen wir jetzt damit? Leben, ne? Wir müssen damit leben. Ja? Das sollte Israel ja auch mit diesem Text tun. Israel sollte verstehen, Mensch, da geht noch was. In dieser schwierigen Situation will Gott uns ermutigen. Und ein Ausleger Egelkraut sagt, wann immer ein irdischer Herrscher Gottes Volk antastet, muss es wissen, dass seine Zeit begrenzt und seine Vernichtung beschlossene Sache ist. Die Heiligen aller Zeiten haben, wie immer sie diese Vision auslegten, darin Hoffnung und Trost gefunden. Und diese Botschaft behält auch weiterhin ihre Kraft, zu trösten und Zuversicht zu vermitteln. Das Buch Daniel ist eben nicht ein Endzeitfahrplan, sondern ein Trostbuch. Es muss uns trösten für unser Jetzt, für unsere Exilsituation. Das kann Krankheit bedeuten. Das kann bedeuten, dass wir leiden, dass das Reich Gottes nicht richtig durchbricht, dass sich so wenig Menschen für Gott interessieren. Das kann Verfolgung bedeuten. In dieser Exilsituation, in der wir in der Zwischenzeit leben, soll uns das trösten. Und das Verrückte ist ja, Jesus selber ermuntert seine Jünger am Ende einer Endzeitrede in Lukas 21, 28 folgendermaßen. Deswegen habe ich geschrieben, Leben, heute, jetzt. Er sagt, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, da bezieht er sich auf eine ähnliche Rede, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werden wir gerettet. Ja? Leben, heute, jetzt. Bald werden wir gerettet. Wir dürfen mit dieser Botschaft leben. Und ich habe gedacht, boah, come on, fight. Ja, da musst du doch was draus machen. Missioniere, fördere die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, des schon anbrechenden Reiches Gottes, des kommenden Reiches Gottes. Come on, Church, EFG Wiedenes, come on. Das müssen wir doch ausnutzen. Wir müssen doch unserer Stadt dienen, ja, unseren Freunden, unserer Nachbarschaft. Wir müssen doch ein positives Licht ausstrahlen. Salz und Licht sein, come on, da geht doch noch was, heute, jetzt. Und auch Leute, Geschwister, genießt das Leben. Ne? Geht heute Nachmittag Eierkuchen essen. Ja Mensch, oder legt was auf den Grill. Ja, nee, das gehört auch dazu, dass wir das, was Gott uns schenkt, auch einnehmen. Dass wir das Land, was Gott uns gibt, einnehmen. Dass er uns das gute Land einnehmen. Das bedeutet aber auch, dass ich meine Gaben, die Gott mir schenkt, einsetze. Auch für ihn einsetze. Dass ich was aus meinem Leben mache. Auch in dieser Exilsituation der Zwischenzeit. Dass mich dieser Text ermutigt. Ja, leben heute, jetzt, weil das, was kommt, das wird gut, dann lohnt es sich doch heute mit anzufangen. Gott macht doch die Geschichte, auch meine Geschichte, Heilsgeschichte. Jesus sendet uns doch in dieser Zeit aus mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Wie Gott Daniel bereit gemacht hat, in seiner Exilsituation den verschiedenen Völkern zu dienen, als Minister, als Chef, als Leiter von irgendwas, so macht Gott uns doch auch bereit. Er sendet uns doch auch in die Zeit, wie Jesus das sagt, zu seinen Jüngern hinterher, ne? Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch in diese Zeit als Friedensstifter. In deine Familie, wenn da kein Frieden ist. In deine Nachbarschaft, wenn da kein Frieden ist. An deiner Arbeitsstelle, in deine Klasse. Da sind wir mit Jesus unterwegs. Gott offenbart sich uns im Buch Daniel. Und damit schließen wir jetzt diese Reihe und diese Predigt ab. Was ein Segen, dass man solche Vorbilder haben kann. Was ein Segen, dass Gott uns die Zukunft zeigt und sagt, sie wird rosig. Und in dieser Zeit der Schwere bin ich bei euch und sende euch in dieser Zeit, dass wir das glauben dürfen. In harten Zeiten für Krankheit des Krieges, der Verfolgung, aber natürlich auch in den Zeiten der Gesundheit, der Kraft, der Power, der Möglichkeiten, des vollen Geldbeutels, was ich für Gott ausgeben darf und auch für mich. Das gilt immer, weil ich ja mit Gott lebe, heute, jetzt, im 21. Jahrhundert. Und ich habe gedacht, wir müssen Schadrachs werden, Mesachs und Abednegos. Ja, wir müssen Daniels werden oder Danielas, falls du eine Frau bist. Ne? Und das ist ja das auch, was in dieser letzten Vision von Gott steht, in Offenbarung 21, 15 am Ende. Ne? Er fuhr fort, es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ja, es ist schon da. Ne? Es hat angefangen. Denn Gott ist ja das A und das O, das alles Umschließende, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, wer jetzt schon Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Jetzt leben, heute, jetzt. Gottes Reich hat begonnen. Es kommt. Das will uns Daniel sagen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.